Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Professor Dr. Annabel Ternes von Hartburg. Annabel ist Zukunftsforscherin, Unternehmerin, serielle Gründerin und Autorin. Herzlich willkommen, liebe Annabel. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch, liebe Simona.
Ja, Annabel, du verbindest zwei sehr unterschiedliche Disziplinen, nämlich Forschung und Unternehmertum. Und welche Forschungsbereiche haben dein Interesse ganz besonders geweckt? Also wie haben diese deine Forschungsbereiche deinen Weg beeinflusst?
Also während des Studiums war es so, dass mich vor allem das bewegt hat, wo ich gesehen habe, wie hat sich quasi Ich-Werdung entwickelt. Also wie sind Menschen dazu gekommen, dass sie sagen, ich habe ein eigenes Bewusstsein, ich identifiziere mich mit mir, ich habe eine eigene Intuition und das ist jetzt nicht die einer Gruppe, sondern das ist wirklich eine ganz individuelle. Das hat mich extrem interessiert. Aber auch wie Kommunikation und welche Wirkung Kommunikation hat, was damit möglich ist, im Positiven wie im Negativen. Dann hat mich Nachhaltigkeit schon immer fasziniert und zwar allumfänglich verstanden als eben ein holistisches Prinzip, wo es darum geht, dass ich möglichst keine Schubladen baue, sondern dass ich Soziales mit Ökonomischem verbinde, als etwas, was eben dazu dient, dass wir eine lebenswerte Welt uns schaffen, dass wir eben fähig sind, über unsere eigenen kleinen Egos, die häufig ganz groß sind, es zu schaffen, dass wir uns darauf konzentrieren, was zählt. Und zwar eben diese lebenswerte Welt, die unser Ökosystem erhalten und für uns und für unsere nachfolgenden Generationen einfach einen Boden bereiten, sodass diese eben einfach auch ja so leben können, wie es ihnen gefällt, wie es ihnen gut tut. Dann hat mich auch schon immer Leadership interessiert. Wie schaffe ich es eben als eine Person zu helfen, dass eben ganz viele, die mir anvertraut sind sozusagen, dass die so motiviert sind, dass sie ja ihr bestes Ich sozusagen zeigen können und dabei nicht das Gefühl haben, dass sie quasi ausgeblutet werden, sondern dass sie dass sie einfach in ihre Kraft kommen und nach Hause kommen und eher sagen, hey, ich habe das war hier toll und ich habe einfach einen richtig schönen Tag gehabt. Ja, und dann fand ich immer schon interessant auch wie Religion oder auch der Glaube an etwas Hoffnung und Lebensanker sein kann, egal welche Umstände du hast, egal in welcher Situation und was dir helfen kann, das zu finden und was eben als solches auch dienen kann.
Sehr, sehr spannend. Also ein sehr ganzheitlicher Blick, liebe Annabel, wo im Prinzip so das Empowerment irgendwie eine treibende Kraft ist, ne?
Das Empowerment ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was ich gerade jetzt nicht erwähnt habe, ist beispielsweise auch diese Selbstheilungskräfte von jemandem oder auch dieses, wie ich mich selber führe, wie ich selber meine eigenen Potenziale umsetze. Wir sind ja so gewohnt in dieser nachhaltigen, aber doch gleichzeitig eben sehr schnelllebigen Welt, dass wir gerne irgendwie einfach Schnipp machen und dann kommt das irgendwie von irgendwo. Das ist der Coach, den ich mir einfach nehme. der mir in 5 Minuten sagt, was das Beste ist. Das sind die 3 Hacks, die ich bekomme und plötzlich ist die Welt in Ordnung. Und so hätten wir es eigentlich am liebsten, dass ja alles eben ganz schnell geht und eigentlich auch eben ohne mühsames Zutun von uns selber passiert. Mir geht es teilweise nicht anders. Und letztendlich zu erkennen, dass die Königsklasse das ist und die ja wirklich nachhaltigste Möglichkeit das ist, wenn ich sage, ich arbeite mit mir und schaue, dass ich Stück für Stück in Baby-Steps dahin komme, wo ich hin möchte, wo ich eben zu mir zurückfinde, wo ich in mein volles Entwicklungspotenzial finde, das finde ich extrem spannend. Und das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt mein Forschungsdrang bewegt hat, mich damit zu beschäftigen, sondern vielmehr die Zeit, die ich hatte, als ich eine ja lange Zeit, mehrere Jahre mit einer Unterbrechung im Krankenhaus lag und Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, ob ich es schaffe, rauszukommen oder ob dort eben mein Leben zu Ende ist. Und ich habe mich fürs Erste entschieden. Und das bedeutet, dass ich mich immer intensiv beschäftigt habe mit mentaler Gesundheit, aber auch mit der Kraft des Mentalen, aber auch damit, wie Körper und Seele zusammenspielen und Geist und wie diese 3 eben in Einklang zu bringen sind, wenn ich letztendlich ganzheitlich gesund sein möchte und wenn ich letztendlich auch alle Potenziale meines Körpers nutzen möchte.
Ja, genau. Diese Potenzialentfaltung geht ja im Prinzip auch nur über Bewusstsein und über das Bemühen, was man selber dann reinsteckt, sich selber zu erforschen, seine eigenen Potenziale irgendwie auch zu heben. Das sind, ja, das ist ja auch irgendwo der Nerv der Zeit und da wird es hingehen, weil alles, was gesund ist und Balance ist, bedeutet, sich mit der inneren Haltung und mit dem Bewusstsein auseinanderzusetzen.
Ganz genau.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Forschungsprojekte. Du als Forschende, was sind so die bedeutendsten Forschungsprojekte, an denen du mitgearbeitet hast? Und was waren da die Fachgebiete?
Ich würde mich jetzt nicht als die große Forscherin bezeichnen, was jetzt nur weitgehende Forschungsgebiete außerhalb des Trendmanagements sind. Allerdings habe ich eben sehr stark zum Thema digitale Souveränität geforscht, wo es darum geht, wie wir das Internet bedienen und mit welchem Hintergrund, welche Bedeutung dabei Kommunikation hat, wie wir uns auch leiten lassen von Kommunikation, wie wir glauben, dass wir sehr eigenmächtig handeln und uns doch einfach sehr stark manipulieren lassen von vielen Medien und vielen, was um uns herum ist. Mhm. Im Einklang damit auch das Thema Text als Spiel, was mich auch schon in meiner Doktorarbeit begleitet hat, wo es darum geht, ausgehend von Johann Heusinger, die Kraft des Spielens oder der Mensch ist da, wo er spielt, der Idee, dass wir eben einfach stärker wieder zu uns zurückkommen sollten, wenn wir und stärker eben auch uns in der Leichtigkeit begreifen sollten. Das ist kein Hinweis jetzt in Richtung Oberflächlichkeit, aber die Kraft der Worte zu verstehen, aus der Pause heraus oder aus der Zeit heraus, die wir uns für die Dinge nehmen, ermöglicht uns eben einfach die Tiefe dessen zu verstehen, was Kommunikation bedeutet. Beispielsweise habe ich dazu eben auch Chris Derber und Bakhtin mit in der Untersuchung gehabt. Aber insgesamt dann auch die Rolle von Kommunikation. Letztendlich habe ich mich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch, wie auf Nachhaltigkeit reagiert wird oder welche Form von Nachhaltigkeit wir leben wollen oder wie wir Nachhaltigkeit verstehen. Und es ist auf der einen Seite extrem schön, dass ich herausgefunden habe, dass einfach sehr viele Unternehmen unglaublich viele nachhaltige Projekte machen, unglaublich viel nachhaltig tun bereits und auf der anderen Seite gar nicht wissen, dass das zum Thema nachhaltig gehört oder es einfach so wie selbstverständlich machen, ohne es unter diesen Begriff zu ordnen. Auf der anderen Seite ist es, und das braucht keine große Forschung, immer einfach auch interessant eben zu sehen, wie stark unter dem Begriff Nachhaltigkeit gelitten wird, indem eben Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, gefordert sind, dass sie sich extrem stark in eine Materie einarbeiten, die sowohl eben einfach personellen Bedarf erfordert, als auch inhaltlichen Content erfordert. Hier habe ich eben das Ganze mit Forschung auch begleitet, um zu sehen, welche Instrumente man entwickeln kann, um es Unternehmen leichter zu machen. Und welche Instrumente man gleichzeitig entwickeln kann, um nicht nur den Bedarf zu erfüllen, den die Gesetzgebung vorsieht, also Richtung Regularien, beispielsweise CSRD, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter, sondern eben auf der anderen Seite zu gucken, wie man bestmöglich A, nutzen kann fürs eigene Recruiting, B, für die Mitarbeitendenmotivation, C, für die Mitarbeitenden- oder Unternehmenskultur vielmehr und D, auch für den Umgang mit Partnern, mit Kundinnen und dann E, für die Zukunft eines Unternehmens, eines erfolgreichen Unternehmens.
Wow, toll. Das hört sich ja, ist auch schon sehr zukunftsweisend an. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch noch etwas sein wird, was noch mehr gebraucht wird in Zukunft. Gerade am Mittelstand, ne?
Ich denke schon. Ich sage, die eng geführte Sichtweise dessen, dass wir da ein Paket haben an Regularien und Gesetzen, die häufig eben, wo man häufig gegenübersteht und sagt erstmal, oh Gott, was soll ich alles leisten? Das führt natürlich nicht irgendwie dazu, sagt man sagt, hey, hallo Nachhaltigkeit, schön, dass du da bist. Und das ist natürlich gerade eben wirklich nicht nur nicht schön, sondern es ist eben einfach auch, ja, es ist so ein Stück weit eben auch ernüchternd oder auch traurig, wenn man sieht eben, welche Desillusionierung das hervorruft bei Menschen oder auch welche Abneigung gegenüber allem, was Nachhaltigkeit das hervorruft. Das heißt eigentlich das Gegenteil von dem, was man erzeugen wollte. Pflicht, Push ist halt eben immer das, was hilft. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Messbarkeit und Kontrollierbarkeit extrem wichtig, gerade auch bei Nachhaltigkeit, um eben hier auch dem Ganzen ein Gewicht zu geben und auch gucken zu können, dass man eben schaut, benchmarkmäßig, wo stehe ich heute, wo stehe ich morgen, sich vergleichen kann und auch Best Case Practice von anderen bekommen kann, wo man weiß, die sind wirklich nachweislich besser aufgestellt.
Ja, ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ich finde es super, dass du sagst, dass es keine Angst machen soll. Ne? Also das gerade aufgrund dieser Enormität, das den Leuten vergällt, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Ja. Das finde ich wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich klasse, dass man etwas, was wirklich gut ist, auch eigentlich einfach niedrigschwellig ermöglichen sollte, damit das Gute auch wirklich gefördert werden kann, anstatt es so schwer zu machen, was Gutes mitzubringen. Ne? Ja, du hast auch von Digitalisierung und Technologie gesprochen. Mhm. Wie siehst du oder wo siehst du Innovation für die heutige Gesellschaft? Ist das in der Digitalisierung oder welche Rolle spielt Digitalisierung in Bezug auf Innovation oder wo liegt die Innovation für dich?
Ich sag mal, Innovation wird heute meistens mit Technologisierung und Digitalisierung verknüpft und auch meistens auch findet auch dort meistens statt. Mhm. In der Kombination zum Beispiel auch aus Offline-Produkten mit digitalen Produkten oder eben auch der Digitalisierung von Offline-Produkten. Das ist eine relativ einfache Innovation und ist natürlich auch eine häufig eben oder meistens eine sehr sinnvolle, weil wir es hier dann eben damit zu tun haben, dass Prozesse leichter werden können oder eben auch eine einfache Messbarkeit möglich ist. Man muss natürlich dazu sagen, das reicht alleine nicht unbedingt, aber sicherlich ist das ein großer Punkt.
Was braucht es noch, wenn das nicht reicht? Was braucht es noch?
Innovationen können natürlich auch entstehen aus dem, was man im Offline-Bereich hat, dass zum Beispiel jetzt hier, Handlungsmuster, Verhalten, Dinge, wie wir sie tun, weiterentwickelt werden. Das braucht nicht unbedingt hier Maschinen dazu. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, dass Maschinen oder vielmehr auch Software oder auch eben die Digitalisierung hier einfach meistens die größten Fortschritte bringt, gerade eben Artificial Intelligence. Mhm. Und ich meine, die Kombination beispielsweise auch aus Deep Tech mit AI ist eben einfach sehr spannend. Da passiert gerade viel, kann auch noch viel mehr passieren. Die Frage ist ja allein eben auch immer, wie das Ganze eben einfach auch mit dem Anspruch der Ethik eben umgesetzt werden kann. Also mit dem, was vielleicht viele als fortschrittsfeindlich oder innovationsfeindlich betrachten, was aber leider eben gerade auch bei der AI nicht unumgänglich ist, weil wir uns natürlich fragen müssen, wie weit eine AI entscheidet oder wie weit wir entscheiden.
Absolut. Also ich persönlich sehe Ethik gerade in Bezug auf Innovation und Zukunft als eines der ganz wichtigen Punkte.
Absolut.
Weil Unternehmenslenker daran in Zukunft gemessen werden, wie ethisch sie sind oder wie, welche guten Entscheidungen sie treffen oder welche Visionen sie haben, die idealerweise gut sind. Ja, weil wie will man motivieren, Visionen haben und einen Sinn vermitteln können, wenn das nicht auf einer guten ethischen Grundlage auch passiert?
Mhm.
Also für mich ist das nicht mal ein Trend, sondern einfach der gesunde Menschenverstand, der wiederentdeckt werden muss oder die Menschlichkeit, die wiederentdeckt werden muss und die sich für mich auf jeden Fall auch auf die Bottomline auswirken wird.
Mhm. Ganz genau.
Ja, du bist auch Unternehmerin, sogar Serial Entrepreneurin. Wie ist das so, beides zu sein, Forscherin und Unternehmerin? Musst du da so unterschiedliche Hüte aufsetzen? Also wie beeinflusst das Unternehmertum deine wissenschaftliche Arbeit und umgekehrt? Wie beeinflusst deine forschende Arbeit dein Unternehmertum oder dein Unternehmerspirit?
Also man muss natürlich sagen, dass das beides für einige Menschen überhaupt nicht zusammenpasst. Für mich passt das total gut zusammen, weil natürlich ein wissenschaftlicher Ansatz und auf der anderen Seite das Unternehmersein sich total gut ergänzt. Ich kenne viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die gestartet haben, ohne dass sie eine Marktforschung gemacht haben, ohne dass sie so ein Businessplan erstellt haben, wo sie recherchiert haben, welches Marketing am besten für ihre Persona richtig ist, also die Persona erstellt haben. Gut, da kann man natürlich ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, hey, was ist denn daran wissenschaftlich, eine Marktforschung zu machen und eine Persona aufzustellen? Da braucht man jetzt nicht irgendwie großer Forscher zu sein. Aber doch ist natürlich immer die Frage, mit welcher Herangehensweise mache ich das? Und wenn ich eine Marktforschung zum Beispiel setze, die ich kontinuierlich laufen lasse, die mir garantiert, dass ich die Möglichkeit habe, relativ einfach auch innovativ zu bleiben, dann ist das aus meiner Sicht zum Beispiel etwas, was eben einfach sehr sinnvoll und hilfreich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bei mir, in mir ist eben ein Teil, der eben sagt, ja, es ist wichtig, solide zu arbeiten, strukturiert zu arbeiten, da einfach zu gucken, dass man eben den Weg richtig geht. Und auf der anderen Seite einfach zu gucken, dass man aber den Drive dann dabei hat. Ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher die Unternehmerin sein, weil ich einfach wirklich mit diesem Drive Dinge aufsetze. Aber ich bin eben durch dieses etwas Wissenschaftlerin sein, habe ich eben, weiß ich eben, dass ich bestimmte Dinge einfach fundiert mache, unterlegt und so weiter und mir da nicht die Blöße gebe oder auch nicht irgendwie da an Fallen tappe, wo ich eben einfach mal kurz was anschmecke und dann losrenne. Das bleibt, ist auch nicht so, dass das Ganze viel Zeit kostet in meinem Fall, weil ich eben gewohnt bin, schnell und lean zu starten, also mit Management-Ansatz. Und insofern ist das eigentlich eine gute Kombination, so ranzugehen, zu sagen, ich habe eben diese professionelle Grundlage, teste dann einfach schnell mal, gucke eben, wo es da Bedarf und dann lege ich los und mache dann den Rollout.
Was sind für dich Führungseigenschaften oder Eigenschaften für Erfolg in der heutigen Unternehmenswelt?
Eigenschaften für Erfolg, also was für mich eben Erfolg bedeutet oder wie würdest du, was möchtest du?
Ja, welche Eigenschaft es braucht, um erfolgreich zu sein oder auch um erfolgreich führen zu können?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also leider ist es so, dass wir in der Wirtschaft sehr viel Narzissmus erleben. Das heißt also Menschen, einen Typ Menschen, der erstmal sehr charmant wirkt und die Kunst versteht, auf andere scheinbar einzugehen, genau das zu treffen, was diese Menschen wollen, brauchen und dabei aber sich selber zu loben und im Grunde eigentlich dann zu versuchen, die anderen zu manipulieren, ihnen zu vermitteln, dass sie das tun müssen, was man selber möchte und in eigene Vorstellungen oder auch Wertemuster zu pressen. Ja. Ich sag mal, der Typus des modernen Leaders oder als modernes Leadership, nachhaltiges Leadership, wünsche ich mir sehr viel mehr eben den anderen Typus, der sich deutlich kennzeichnet durch Achtsamkeit, durch transparentes Handeln und Denken und Sprechen und Handeln. Dadurch, dass er oder sie in sich ruht, ausgeglichen ist, resilient, also vielmehr authentisch auftritt, Verantwortung auch abgibt und einfordert, Fehlerkultur nicht nur drüber redet und sie gut findet, sondern sie auch gut findet, wenn sie dann wirklich dann stattfinden muss. Und ein Meister ist des aktiven, authentischen Zuhörens und Feedbacks. Also das ist für mich das, was einen idealen Leader eben mit ausmacht, der eben gleichzeitig damit auch kollaboratives Handeln und gesamtsystemisches Denken verbindet und dabei einfach Nachhaltigkeit, also Ressourcenorientierung und die anderen Aspekte, die mit Nachhaltigkeit einhergehen, eben lebt und weitergibt. Aber wie gesagt, häufig haben wir eben auch noch diesen anderen Typus Mensch dabei, der einfach sehr auf Öffentlichkeit, auf Wirksamkeit für sich ausgerichtet ist. In einer Welt wie dieser, die doch sehr stark eben auch von, davon gekennzeichnet ist, dass ich auf der einen Seite sehr viel Oberflächlichkeit habe und auf der anderen Seite viele Menschen unterwegs sind, die zu wenig Sichtbarkeit, zu wenig Wahrnehmung haben für sich, das Gefühl haben, ich werde nicht wertgeschätzt und einfach hungrig danach sind, dass sie es bekommen, der dort eben einfach dann auf ein sehr fruchtbares Feld trifft.
Was sind für dich heute in Unternehmen die größten Stellschrauben, oder wo liegt der größte Handlungsbedarf?
Ich glaube, dass das A und O ist, Mitarbeiter auf Augenhöhe mitzunehmen und mit ihnen zusammen eine Unternehmenskultur zu bauen, die Grundlage ist jedes Denken und Handelns in diesem Unternehmen, also die gelebt wird, das möchte ich damit sagen, und die Grundlage dessen ist, was gemeinsam gefunden wurde. Und dann einfach auch den Erfolg eines Unternehmens sehr stark ausmachen kann und die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber.
Toll. Das würdest du sagen, dass das neu ist? Ne, weil ich höre das sehr häufig, ja, dieses neue Lied, das gab es doch immer schon. Wie siehst du das? Hörst du sowas auch manchmal? Nee, das gab es doch immer schon. Ich hatte doch damals vor 30 Jahren schon so eine tolle Führungskraft. Würdest du sagen, dass sich da was verändert hat? Oder ist das... Sind die Führungskräfte so wie immer?
Naja, also was heißt, das ändert sich ja dadurch, dass sich unsere Welt ändert, die Ansprüche sich ändern, die an Führungskräfte gestellt werden. Aber auch dadurch, dass einfach andere Impulse eben aus der Wirtschaft und Gesellschaft gekommen sind, durch eben Faktoren wie eben die speziellen Krisen vor allem, aber auch durch natürlich die Technologisierung beispielsweise. Insofern muss man sagen, dass das ist ein Unterschied. Aber dass man Mitarbeitende fragen sollte oder mitnehmen sollte, das ist ja keine Kunst. Also das ist allerdings die Frage des Führungsstils dann auch. Denn sowas kann de facto natürlich auch lästig werden, wenn man Nachfragen, wenn man Rückfragen, wenn man Disagreement eben als lästig bezeichnet.
Absolut, absolut. Also da ist eine Menge im Umbruch, in Kulturen, wie man mit Mitarbeitenden umgeht. Also das würdest du das auch so sehen?
Definitiv, ja. Da ist sehr viel im Umbruch, weil natürlich die Unternehmen auf der einen Seite eingezwängt werden oder gezwungen werden, bestimmte Dinge zu machen, gerade angesichts von ESG-Vorschriften und Maßnahmen, auf der anderen Seite auch bestimmte Faktoren, wie eben zum Beispiel der Rückgang der Geburten in Ländern wie Deutschland dazu führen, dass eben ein Fachkräftemangel eben eine ganz andere Vorgehensweise von Unternehmen dann erfordert.
Du bist auch Expertin für Nachhaltigkeit. Inwiefern sollten Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen?
Ja, definitiv an erster Stelle. Also denn die Mitarbeitenden sind das Herz des Unternehmens und es wurde vor ein paar Jahren davon gesprochen, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben oder vielmehr, dass das Fund eines Unternehmens das Wissen ist, das irgendwo angesammelt wurde. Ich würde sagen, das sind die Menschen mehr denn je. Ich habe häufig austauschbare Produkte, aber die Menschen sind nicht austauschbar und Menschen zu haben, die arbeiten und sich mit einbringen, die etwas wertschätzen, die ein Feedback geben, das ist unschätzbar, so würde ich das sehen.
Und als diese Verbindung von Zukunftsforscherin, Unternehmerin mit Schwerpunkt auch soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit, wie können Unternehmen sich am besten auf diese Veränderung vorbereiten? Was würdest du Unternehmen raten?
Ja, ich glaube, dass ich Unternehmen, das Unternehmen gut aufgestellt sind. Und wenn ich angefragt wäre von Unternehmen, dann rate ich das auch, dass auf der einen Seite eben einfach die Kommunikation eben einfach gut aufgestellt ist. Dass ich Dinge wie Nachhaltigkeit oder auch Innovation, genauso aber eben auch Technologisierung einbette. Und dass ich bestimmte Leadership-Formate und auch Mitarbeiter- und Mitspracheformate eben einführe, die helfen, dass ich einfach ja ein System habe, eine Organisation, eine Struktur habe, die bestimmte Probleme nicht obsolet macht. Das vielleicht nicht, aber die es auf jeden Fall deutlich einfacher macht, Probleme aufzufangen, zu sehen und so weiter.
Ja, spannend. Wenn du gebucht wirst oder ein Mandat bekommst von Unternehmen, um was geht es da meistens? Was sind meistens die großen Probleme, mit denen sie an dich herantreten?
Also es sind häufig eben die strukturelle, organisatorische Dinge, wo beispielsweise ein Unternehmen seine Mitarbeiter nicht mehr erreicht oder das Gefühl hat, dass die demotiviert sind, dass man nicht weiß, wie man sie zusammenhält, oder auch recruitingmäßig eben Anfragen sind und man das Gefühl hat, man bekommt keine guten Leute. Auf der anderen Seite geht es häufig auch um die Einbettung von Sustainability, von Nachhaltigkeit. Wie, was für Instrumente muss ich da haben? Welche Software? Wie kann ich das Ganze umsetzen? Wie oder ob oder wie binde ich meine Mitarbeitenden mit ein? Und was sind dabei dann Formate, die ich wählen kann? Und letztendlich Leadership. Also wie bilde ich Menschen aus, dass sie verstehen, was Führung verlangt von ihnen?
Ja, spannend. Welche Tipps würdest du jungen Menschen geben, wenn sie in diese Bereiche Forschung, Unternehmen oder ja, und Unternehmertum tätig werden möchten?
Ich würde Ihnen sagen, dass Sie einfach immer hungrig sein sollen, also nachfragen, keine Angst haben vor Diskursen, sich trauen sollten, dass Sie Ihren Fragen nachgehen sollten und versuchen sollten, Antworten zu finden und so lange weiterfragen sollten, dass Sie sich den Mut nicht verbieten lassen und gucken, dass Sie schauen, wo Sie Ihre besten Entwicklungspotenziale haben.
Ja, da schließt meine nächste Frage auch schon an. Welche Fähigkeiten und Qualitäten findest du für zukünftige Führungskräfte unglaublich wichtig?
Also ich finde auf der einen Seite die emotionale Intelligenz extrem wichtig, weil es reicht nicht einfach jetzt bestimmte Dinge zu wissen, Kombinationen herstellen zu können, sondern gerade zu gucken, wer passt denn zu uns? Oder wie müssen wir uns denn aufstellen personell, dass es passt? Wie kann ich einen Diskurs positiv führen? Empathie. Also dieses Zeigen und Darstellen ist das eine, aber dieses Fühlen und wirklich empathisch sein ist das andere. Verantwortung übernehmen. Fehlerkultur nicht nur davon reden, weil es schick ist, sondern es auch nicht nur zulassen, sondern eine Kultur wirklich einführen dazu. Dann aktives Zuhören. Ich kenne so viele Leute, die zum Beispiel, während sie mit einem reden, dann irgendwie ins Handy gucken oder am Computer oder in die Ferne, weil da irgendwie was verpasst werden könnte. Und häufig sind es Menschen, die es gar nicht bewusst machen. Die machen das einfach so. Und wenn man dann sie darauf anspricht und sagt, warum machst du das? Findest du das nicht irgendwie gering wertschätzend? Dann ist ihnen das gar nicht so bewusst. Also diese Konzentration auch auf eine Sache und dann kein Posing, sondern einfach wirklich ehrlich dranbleiben an Sachen, Fehler auch eher zugeben, als dass man irgendwie sie vertuscht oder sich schämt dafür. Nur nicht fragen, das ist einfach schlecht. Aber man sollte nie Angst haben davor, dass man irgendwelche Fragen hat.
Schön. Was sind momentan so deine Herzensprojekte und Aktivitäten, an denen du arbeitest?
Also ich habe ein paar sehr spannende Sachen. Es sind zwei Videopodcasts, die gerade in der Mache sind, mit denen wir jetzt starten zeitnah. Dann habe ich im Krankenhaus nur überlebt, weil ich verschiedene Produkte hatte, die mir geholfen haben. Und ein Produkt hat mir vor allem geholfen und das möchte ich in diesem Jahr als Getränk zur Zellerneuerung und zur Kräftigung des Immunsystems mit auf den Markt bringen. Und dann hat mich schon immer gestört in den letzten Jahren, dass Investments häufig einfach sehr hoch anfangen, sehr riskant sind. Ich bin gerade dabei, einen Investment-Club zu gründen mit einem Team, der spannende Investments und sichere Investments, also sichere Investments für Kleinanleger anbieten, die einfach sonst um ihr Geld fürchten, nicht wissen, wohin damit oder wie sie auch wirklich daraus etwas machen können, was dann ihre Altersvorsorge sichert. Dann sind wir an einem Magazin dran, auf das ich mich total
Euer.
Und ich bekomme Mitte, Ende des Monats eine Radioshow, auf die ich mich auch mega freue, wo ich einmal in der Woche eben Live-Schaltung habe. Und dann bin ich, wie du dir denken kannst, auch wieder mit einigen Büchern in der Pipeline, die, und das kann ich nur versprechen, mega spannend werden. Ich freue mich schon selber darauf. Mindestens eins davon werde ich in Kooperation machen. Und wir werden etwas ganz Feines machen, gerade mit Thema nachhaltig leben, lebenswerte Welt. Das zweite wird etwas sein, was eher für jeden selber ist und viel, viel Input hat, Impact hat, einfach weil das viel eben mit aufnimmt und Hilfestellungen gibt.
Wow, das ist ja ein ganzer Blumenstrauß. Unglaublich, sehr beeindruckend. Wahnsinn. Wahnsinn. Du hast aber auch ein neues Buch herausgebracht. Und zwar das neueste von 50. Du hast nämlich 50 Bücher insgesamt geschrieben.
Was ist schon jetzt? Also ich habe das
schon erzählt. Ja.
Aber spätestens, seit diese drei hinter mir im letzten und in diesem Jahr dazu gekommen sind, sind es deutlich mehr als 50.
Wow. Und dein neues Buch, wenn du nur ein Kapitel daraus auswählen, das ist Arbeitgeberattraktivität, was ist da für dich am wichtigsten?
Am wichtigsten ist in dem Buch für mich, der Bereich Mitarbeitende mitzunehmen. Also Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu begegnen und sie ernst zu nehmen. Ich habe es häufig eben auch selber erlebt oder auch gehört oder war irgendwie mit dabei, wenn dann Dinge entschieden wurden und danach also gesagt wurde, ich guck mal, das habe ich für euch getan oder das habe ich für euch ausgesucht. Und egal, ob es jetzt um Dinge ging, die wirklich geschenkt wurden oder die jetzt als gesundheitsfördernde Maßnahme, Stichwort BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement ausgewählt wurden, war dann häufig diese, okay, sollen die das doch selber machen. Das heißt, dieses Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnen, finde ich mega wichtig. Das ist etwas, was ganz stark dazu beiträgt, dass jemand als Arbeitgebender deutlich attraktiver wahrgenommen wird.
Spannend. Was sind für dich die großen Trends für Unternehmen für die nächsten Jahre?
Das ist natürlich so ein bisschen abhängig von der Branche und das ist auch abhängig davon, wie national, international oder regional ein Unternehmen aufgestellt wird und ob es in einem B2C, im B2B oder B2B2C-Markt aufgestellt ist. Man kann aber natürlich schon mal sagen, es gibt eben Trends, große Trends, die sicherlich eben auch einfach übergreifend eine Relevanz haben. Dazu gehört zum Beispiel das Verständnis von Arbeiten. Wie arbeiten wir? Wo arbeiten wir? Was arbeiten wir? Mit wem arbeiten wir? Wo eben auch so war eine Mensch-Maschine-Kommunikation ihren Platz hat. Dann gehört dazu die Verbundenheit mit anderen. Wie kommunizieren wir untereinander? Wie verbinden wir uns? Wie schaffen wir Gemeinsamkeit? Dann auch die Frage des nachhaltigen Lebens. Was bedeutet das für dich, für mich, für uns alle? Wie dürfen wir müssen wir leben? Und dann auch die Frage nach Globalisierung. Also kaufe ich lieber hier den Apfel vor Ort, aber wo hilft mir die Globalisierung? Wo ist sie unabdingbar? Wie gehe ich damit um? Mit anderen Preisen, mit anderen Löhnen? Wie gehe ich eben auch damit um, dass in anderen Ländern vielleicht eine andere Reinigkeit oder andere Begrifflichkeiten eben oder andere Arten des Umgangs mit bestimmten Dingen eben Usus sind? Und wie stelle ich da auch eine Einheitlichkeit her, eine Standards, der uns ein lebenswertes Leben, eine lebenswerte Welt eben ermöglicht? Dann sicherlich Gesundheit, also angefangen Biohacking, über Longevity, das, was Biomedizin bietet, aber auch eben Gesundheit, auch das, was eben Robotik zum Beispiel hier bietet, wenn es darum geht, dass jemand zum Beispiel eine Gliedmaße verloren hat und das Ganze eben durch Prothetik eben aktiviert wird. Oder wenn es darum geht, dass jemand eben das Augenlicht verloren hat und man auch hier eben mit AI, mit digitalen Technologien einiges machen kann. Individualisierung ist letztendlich auch ein Trend, wo es darum geht, ich gehöre zu einer Gruppe, aber ich möchte doch irgendwie ich sein. Mobilität natürlich, was ist mit unserer E-Mobilität, die spannend ist, aber natürlich noch in den Kinderschuhen steckt, wo viel noch gemacht werden muss. Denn gerade bei Unfällen sieht man eben, oder auch bei Reichweiten, man sieht auch bei der Generierung von Strom, dass es eben alles nicht so ganz einfach ist, dem Gewicht eines Autos. Letztendlich dann auch Wissen, Bildung. Was bedeutet das für uns? Was sind wir bereit zu investieren? Und letztendlich, in was wollen wir investieren? Wie soll eine Bildung, eine Weiterbildung aussehen, die aus unserer Sicht die Menschen in ihre Potenzialentfaltung bringt, wie wir es haben wollen oder was für ein Mensch wollen wir haben. Man hat teilweise das Gefühl, der Frontalunterricht ist gemacht und einfach die, erkennst das, ähnlichen Retorten da eben eher voranzutreiben. Und doch brauchen wir natürlich vor allem die kreativen Köpfe, gerade in einer Zeit oder gerade in einer Tendenz, wo eben einfach AI auch viele, viele einfache Jobs wegrationalisiert. Und dann natürlich auch die Urbanisierung. Was ist mit der Landbevölkerung? Wir haben die 15-Minuten-Stadt, aber wie sieht das aus auf dem Land? Wie kommen Leute von A nach B? Was ist mit der Sicherheit? Cybersecurity, ein wichtiges Thema. Hacking, aber letztendlich auch Datensicherheit im täglichen Umgang mit denen. Dann natürlich auch die älter werdende Gesellschaft. Was spielt Alter für eine Rolle in unserem Leben? Ist Alter pejorativ? Ist Alter etwas, was wieder mal mit Weisheit einhergehen kann? Welche Rolle kann die alternde Bevölkerung eben auch wahrnehmen? Kann sie als Beratender eingesetzt werden oder wo findet sie vielleicht auch ihren Platz in einer Gesellschaft, auch in einer Arbeitsgesellschaft? Und dann natürlich Gender Shift, also die Idee von männlich und weiblich. Was bedeutet das für uns? Wie definieren wir männlich, weiblich? Was darf ein Mann oder was nimmt er sich raus, eben zu dürfen? Dieses irgendwie, du bist ja schwul, nur deswegen zu sagen, weil jemand irgendwie kreativ ist oder jemand als Weichling zu bezeichnen, weil er sich dafür interessiert, dass er Väterzeit nimmt. Wir haben wirklich da, was den Gender Shift angeht, eben einfach noch große Vorzeichen, wo sich einiges bewegen darf. Die Nachhaltigkeit hilft uns dabei eben sehr. Das ist ein Trend, der eben auch weiter bleiben wird und nicht unbedingt als geliebtes Kind, weil, wie gerade eben schon gesagt, durch diese Regularien und so weiter ist natürlich ein System geschaffen worden, was Nachhaltigkeit auch ja ganz schön schwierig macht, das weiterhin positiv zu sehen. Gerade für Unternehmen, die hier eben Zeit und Geld investieren müssen und personelle Ressourcen natürlich, ne?
Wow, das sind enorm viele Trends. Also die Zukunft bleibt komplex. Sie bleibt weiterhin volatil und sehr spannend, definitiv. Was ist so abschließend so ein Tipp oder ein Rat, den du gerne geben würdest für Menschen, um positiv und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen? Oder um einfach ein gutes Gefühl für jetzt und die Zukunft zu haben?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir bei uns bleiben in diesen Zeiten, wo ganz viel um uns herum schreit. Mit schreit meine ich so, also nach Aufmerksamkeit schreit. Und ich glaube einfach immer wieder dieses bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, was kann ich bewegen und was kann ich nicht bewegen? Das ist extrem wichtig, sich dessen klar zu werden. Ich glaube auch an zweiter Stelle, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns überlegen, mit wem wir uns austauschen, wen wir in unserer Nähe haben wollen, auf wen wir uns einlassen, mit wem wir eben in eine Beziehung auch gehen, wie und wo auch immer geartet. Ich glaube, dass es umso wichtiger ist, darauf auch zu achten, weil wir gelernt haben, dass wir irgendwie mit jedem können sollen, dass wir mit jedem klarkommen sollen. Und doch gibt es eben einfach große Unterschiede. Es gibt eben die Menschen, die Energie ziehen. Auch für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt spirituell sind, ist das ersichtlich, dass es einfach Menschen gibt, die einfach die Energie von anderen gerne nehmen, die sehr negativ auch sind, die einfach fordern, statt zu geben, aber die eben auch einfach zum Beispiel nicht bei sich sind, sondern für die eben einfach Eifersucht, Missgunst, Neid, über jemand anderen schlecht reden, täglicher Begleiter sind. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns abgrenzen von Menschen wie diesen. Gleichzeitig aber auch im Umgang mit anderen, mit Menschen, mit Unternehmen auch keine Policy nehmen oder haben, die so ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Chancen auch geben, dass wir Menschen wie Unternehmen eine Chance geben, ja, auch anders zu können. Ich habe letzte Tage, und das möchte ich vielleicht als Abschließendes nochmal als Beispiel kurz mitgeben, ich war ja in Davos und da ging es zum Beispiel auch um das Thema, dass ich eingeladen war auf Veranstaltungen mit sehr hochkarätigen Politikern, Politikerinnen. Und es gab dann Stimmen, die sagten, wieso lässt du dich ein, mit denen zu sprechen? Die sind doch gegen uns oder die sind doch irgendwie, die wollen auch gar nichts Gutes von uns, amerikanische Politiker. mit denen ich da eben einen Austausch hatte. Und dann habe ich gesagt, gut, ich nehme jetzt gar nicht mal Stellung dazu, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir im Dialog sind mit den Menschen, die etwas zu sagen haben und mit den Menschen, die etwas bewegen. Und wenn darunter Menschen sind oder auch Verhaltensweisen sind, die uns nicht gefallen, dann kann das sein. Aber ich glaube, dass die Zeit einfach zu kurz ist, dass wir irgendwie uns leisten können, dass wir irgendwie sagen, das Unternehmen gliederbrig aus, mit dem Land will ich nicht reden, diesen Politiker möchte ich nicht zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in Kommunikation bleiben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht aufhören, jemanden anzubieten, dass er mitkommen kann. Und dass wir aber nicht dumm sind, um zu wissen, dass es eben auch solche Menschen gibt, die es ausschlagen werden und klug genug sein müssen, dass wir es nicht nutzen, dass wir uns nicht ausnutzen lassen. Aber ich glaube, dass mehr denn je es wichtig ist, dass wir zusammenstehen. Mehr denn je es wichtig ist, dass wir auch nicht meinen, dass wir irgendwie unser Ego in den Vordergrund stellen und immer schreien, ich toll, ich großzügig, ich klasse, schau mal ich. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir von dieser Bedürftigkeit weggehen. Und nur dann kommen wir dazu, dass wir auch ein großes Miteinander schaffen. Ich höre viele, die immer sagen, bist du idealistisch. Aber ich glaube fest daran, dass wir alle eine Kraft haben und alle was bewegen können. Jeder da, wo er ist. Und ich glaube auch, dass diese kleinen Schritte, die für viele so klein und mickrig vielleicht erscheinen, und wo sie sagen, ja, aber was kann ich denn damit bewegen? Das ist doch überhaupt nichts. Doch, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder kleine Schritt was macht. Und es gibt ja dieses Sprichwort, das sagt, wenn in China ein Sack Reis umfällt, ich meine, wir alle wissen, dass wenn China ein Sack Reis umfällt, und das ist ein großer, dann kriegen wir es alle mit, spätestens über die digitalen Nachrichten. Und darum geht es aber hier gar nicht. Es geht auch darum, um dieses wieder zu sich zu kommen. Ich glaube, dass wir viel mehr bewegen können, als wir uns alle bewusst sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns dessen wieder bewusst werden und zu verstehen, dass es auf uns ankommt, dass es auf jeden von uns ankommt und dass wir es uns nicht leisten können, wenn wir dieses Ökosystem bewahren wollen für uns und für unsere nächsten Generationen so zu reden, als wenn wir es hier, als wenn wir einfach nur den Abgesang machen können.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr schöne Message zum Ende, Annabelle. Vielen,
gerne.
Herzlichen Dank für die vielen Anregungen und Inspirationen. Und danke für deine Zeit, danke für das Gespräch und bis bald.
Ich sage dir sehr vielen Dank. Hat wirklich Freude gemacht. Bis bald.
Ja. Yeah.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.